Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und heute sprechen wir über Social Media. Denn Social Media spielt für die Sichtbarkeit und Vernetzung privat und auch im Beruf eine immer größere Rolle, natürlich auch im Gesundheitswesen. Aber mit was für Themen und Strategien kann man als MT im Netz erfolgreich sein? Was interessiert Kolleginnen und Kollegen und wann wird Social Media zum Kriterium zum Beispiel auch für einen neuen Job? Anja Fink hat sich als Social Media Expertin selbstständig gemacht und unter anderem auf MT-Content spezialisiert. Im Interview gibt sie wertvolle Tipps, wie Social Media zur beruflichen Sichtbarkeit, Weiterbildung und Vernetzung genutzt werden kann. Außerdem spricht sie darüber, wie Kliniken und Praxen Social Media nutzen können, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und welche Rolle Instagram, LinkedIn und Co. bei der Patientenbindung und Loyalität spielen. Welche Inhalte funktionieren auf welcher Plattform besonders gut? Wie viel Zeit sollte man für einen gelungenen Social-Media-Auftritt investieren? Welche Fehler sollte man vermeiden? Und könnte es vielleicht ein Fehler sein, auf Social-Media überhaupt nicht aufzutreten? Über diese und andere Fragen sprechen wir im Interview.
MT im Dialog, das Interview.
Ja, hallo Frau Fink, schön, dass Sie heute bei uns in dem Podcast MT im Dialog Stimmen aus der Praxis mit dabei sind. Wir sprechen heute über das Thema Social Media und Sie sind da eine Expertin und Sie sind gleichzeitig auch MT, aber Sie wissen das selber viel besser als ich und deswegen stellen Sie sich doch als erstes mal vor und erzählen Sie uns, warum ist Social Media Ihr Thema?
Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, mein Name ist Anja Fink. Ich bin, wie schon angekündigt, auch MT. Also ich habe mein Examen 1999 gemacht, habe dann auch tatsächlich einen klassischen Weg eingeschlagen, bin in der Klinik gestartet, damals in einem Maximalversorger in Lüdenscheid, habe dann aber relativ schnell für mich festgestellt, das ist irgendwie so nicht das, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Mir fehlte einfach ein bisschen die Weiterentwicklung, die persönliche, aber auch die berufliche. Und habe dann noch verschiedene andere Stationen in meinem Lebenslauf. Das heißt, ich habe dann eine Fortbildung zum Techniker, Fachrichtung Medizintechnik gemacht, bin dann eben in die Industrie gewechselt damals als Applikationsspezialistin, habe da einige Jahre verbracht und bin dann zwischenzeitlich aufgrund privater Umstände wieder zurück in die Klinik beziehungsweise in die Praxis gegangen. Ja, zwischenzeitlich war ich dann auch noch mal Projektmanagement in einem Pharmaunternehmen. Das war so um die Corona-Zeit herum. Und ja, das war im Grunde genommen auch so die Zeit, wo es dann anfing, so ein bisschen mehr mit Social Media. Und ja, warum das mein Thema ist, mir liegt es schon sehr, sehr lange am Herzen, dass dieser Beruf einfach ein bisschen sichtbarer wird. Einfach aus dem Grund, wir wissen alle, Fachkräftemangel ist ein Thema. Überall in Deutschland ganz besonders, aber auch außerhalb von Deutschland, wie ich mittlerweile weiß. Und das liegt meines Erachtens nach sehr stark daran, dass einfach kaum jemand diesen Beruf kennt. Also das ist nicht der einzige Grund, aber das ist auch mit eintragender Grund meines Erachtens nach. Und ich finde, dass man einfach mit Hilfe von Social Media da doch einen großen Hebel hat, den man umlegen könnte. Und viele nutzen es einfach noch nicht. Das finde ich einfach sehr schade.
Sie haben gesagt, Sie haben sich damit selbstständig gemacht, eigentlich relativ blauäugig, ohne da jetzt ganz viel Hintergrundwissen schon zu haben. Aber irgendwoher muss das Wissen ja kommen. Also das ist ja auch ein Expertenwissen, was jetzt so aus dem bisherigen Beruf Sie wahrscheinlich nicht so bekommen haben. Was haben Sie denn gemacht, um sich da weiterzubilden?
Ja, das ist tatsächlich eine Kombination aus vielen Dingen, die ich gemacht habe. Zum einen natürlich meinen Werdegang, ne, den ich so während meiner beruflichen Laufbahn gegangen bin. Also ich bin ja von der reinen MTR dann in die Applikationswelt gegangen, habe dann eben viel auch mit Industriepartnern eben auch das Thema Marketing natürlich mitbetreut, Marketing Sales. Ich war da irgendwo auch immer die Schnittstelle. Das waren so, glaube ich, so die ersten Touchpoints, die ich mit dem Thema hatte. Habe dann auch bei meinem letzten Arbeitgeber im Produktmanagement und im Projektmanagement gearbeitet. Und da ging es halt auch ganz stark darum, also ich habe tatsächlich da einen eigenen Teilbereich gehabt, den ich betreuen durfte für Social Media. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so kommst du hier nicht weiter. Du musst gucken, dass du das irgendwie anders auf die Reihe kriegst. Und dann habe ich natürlich mich sowohl intern in der Firma versucht weiterzubilden. Da war aber in dem Sinne nicht so viel Marketingwissen zu bekommen. Dann habe ich mir verschiedene Bücher besorgt. Ich habe eine Copywriting-Ausbildung gemacht. Habe dann auch nochmal das Thema Marketing von Grund auf versucht, mir selbst quasi beizubringen. Und ganz, ganz viel ist einfach Trial and Error gewesen. Also gerade Social Media ist tatsächlich viel ausprobieren gewesen, gucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und dann einfach immer justieren, anpassen, einfach um besser zu werden. Und das ist eigentlich so der Weg gewesen. Also es war eine ganze Menge, war einfach ja das Zusammenspiel aus beruflicher Werdegang, interne Fortbildung, Eigenstudium mit Büchern und halt diese Copywriting-Ausbildung und das Trial and Error. Das hat das am Ende ausgemacht. Und natürlich ist es immer noch ein dauerhaftes Lernen. Die Plattformen ändern sich ständig, der Algorithmus ändert sich andauernd. Also man muss da wirklich immer dranbleiben und immer wieder neu ausprobieren. Was vor 3 Wochen gut funktioniert hat, kann sein, dass heute schon nicht mehr funktioniert. Also da ist ein ganz schnelles, großes Feld an dem, was man noch dazu lernt. Und dann bin ich einfach auch grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch, dass ich mich über verschiedene Sachen einfach immer wieder informiere. Und so kam das einfach.
Dann erzählen Sie uns doch mal, was machen Sie auf Social Media? Also was für Inhalte und auf welchen Plattformen?
Ja, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Meine persönlichen Inhalte drehen sich natürlich immer um das Thema Ghostwriting für Social Media und Fotografie. Das sind so auch die Dinge, die ich eben offiziell anbiete im Kundenauftrag. Für meine Kunden, also die Personen oder die Unternehmen, für die ich eben im Auftrag schreibe und fotografiere, Videografie mache, bediene ich eben sehr viele Themen, aber aktuell zunehmend die Themen aus der Radiologie auch, weil ich eben auch viel Kunden aus dieser Branche mittlerweile habe. Das hat sich einfach auch aufgrund des Netzwerks so ergeben. Aber das war gar nicht so das Ziel am Anfang. Und deshalb finde ich, dass das ein ganz spannender Austausch heute ist.
Unbedingt, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, auch für unser Publikum wird das viel wertvollen Input geben. Also Radiologie, sagen Sie, was teilt man für Inhalte in Bezug auf Radiologie?
Ja, das ist immer sehr stark davon abhängig, was man erreichen möchte. Ne? Also ich habe zum Beispiel Kunden, die eben ja im privaten Sektor, sage ich mal, also klassische radiologische Praxis unterwegs sind, die eben das Ziel haben, Mitarbeiter zu rekrutieren. Das ist eben ein großes Ziel, was viele verfolgen. Da kann man eben natürlich Dinge teilen, die einer MTR eben auch letztlich gut gefallen. Also Dinge, ne, die man hören möchte als MTR. Und wenn man aber hergeht, man sagt, man möchte einfach eher einen Vertrauensaufbau oder man möchte einfach näher an den Patienten rankommen, dann kann man eben eher patientenzentrierten Content erstellen. Also sprich, dass man über die Abläufe in der Praxis erzählt oder typische Fragen, die sich ein Patient stellt, der zur Untersuchung kommt, Ängste, die er vielleicht mitbringt. Sowas kann man eben konkret im Vorfeld schon über zum Beispiel Reels auf Instagram behandeln, ne? Und dann einfach diese Fragen schon vorab beantworten, bevor der Patient jemals einen Fuß in die Praxis gesetzt hat. Das finde ich halt auch einen sehr spannenden Aspekt, was ich gerade bei einem Kunden auch sehr stark präferiere, ne? Da geht es halt wirklich nicht mehr darum, Mitarbeiter zu generieren. Das ging relativ schnell, als wir angefangen haben mit Posten. Dann waren die Stellen wieder besetzt, aber das Thema Patienten, das ist jetzt eben, dass man da einfach Vertrauen aufbaut, näher an den Patienten rankommt, viele Dinge auch vorab schon klären kann, die dann eben während des Untersuchungsablaufes gar nicht mehr so aufkommen. Also Fragen, die dann da gestellt werden, die den Ablauf im Grunde genommen auch aufhalten oder umfangreicher machen, die kann man schon im Vorfeld reduzieren dadurch.
Wie merken Sie das? Wie kommt das an? Also wenn wir jetzt erstmal bei den Patientinnen und Patienten bleiben, ist das was, wenn Sie sagen, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was haben die für Fragen, was haben die für Ängste vielleicht auch? Was kriegen Sie für Feedback?
Ja, wir fragen natürlich nicht die Patienten, wie finden sie unseren Instagram-Kanal, ne, das nicht. Aber man merkt natürlich, dass die Followerzahl hochgeht. Man bekommt entsprechende Reaktionen. Und was explizit bei dem Thema Recruiting bei uns aufgefallen ist, und da gibt es auch Zahlen dazu, ist, dass tatsächlich eben die Anzahl der Bewerbungen deutlich nach oben gegangen ist, seitdem wir eben auf Instagram unterwegs sind. Und B, auch die Qualität der Bewerber deutlich besser geworden ist. Also das kann man schon deutlich feststellen. Ja, und bei den Patienten, man merkt es halt durch diese Reaktionen auf Instagram und durch die zusätzlichen Follows, dass einfach man einen gewissen Fan-Status irgendwann erreicht. Also letzten Endes nutzt man das ja auch ganz oft auf Social Media, diesen, ja, man sagt dazu Halo-Effekt. Also da, wo viele Menschen sind und quasi ein positiver Eindruck entsteht, der überstrahlt letztlich alles andere. Also alles, was vielleicht nicht so positiv ist, wird dadurch wieder gut gemacht. Das heißt ein gutes Branding, hochwertige Bilder, die man teilt, souveränes Auftreten, all sowas. Ist natürlich sehr marketinglastig, aber es hilft eben auch beim Vertrauensaufbau letztlich, ne?
Wie ist das mit dem Recruiting? Was für Inhalte sind das da? Also Patienten hatten wir jetzt schon, aber was interessiert die MTs?
Ja, also was wir gerade in dem expliziten Fall gemacht haben, ist, wir haben uns überlegt, was möchte jetzt eine MTR gerne hören, was interessiert die? Ich muss einer MTR natürlich nicht erzählen, wie ein CT funktioniert. Ich muss ja auch nicht erzählen, wie man röntgt und so weiter. Aber so die Ängste einer MTR sind ja solche Sachen wie, wird KI mich irgendwann ablösen? Oder beispielsweise, ich werde nicht gehört von meinem Radiologen. Ich wünsche mir einfach mehr, dass ich gesehen werde, dass ich auch respektiert werde. Die Bezahlung ist schlecht, was auch immer. Bestimmte Dinge, die jemand einfach berühren oder emotional angreifen, das sind so Themen, die wir da besprechen. Und da möchte man natürlich versuchen, als Arbeitgeber natürlich positiv dazustehen. Und das kann man, wenn man eben über die Mitarbeiter einer Praxis oder einer Klinik halt positive Dinge verbreitet. Das muss natürlich auch alles authentisch sein und auch der Realität entsprechend im besten Falle. Aber kann man dann eben schon andere Menschen dazu bringen, sich dafür zu interessieren, sich dort zu bewerben? Also das ist einfach ja, dieser Social Proof, da wo viele Leute hingehen, da muss es ja gut sein. Da wo viele Leute folgen, das kann so schlecht nicht sein. Und das macht man sich da einfach zunutze. Und das sind eben auch so die typischen Themen, die immer wieder kommen. Also MTRs sind überall unterbesetzt. Die haben einen Stundenzettel, der einfach überquillt. Es wird nicht respektiert, was sie tun. Oder sie haben Angst, dass irgendwann eben, wie gesagt, irgendwelche Tools sie ablösen. Und wenn man das eben ins Positive umkehrt und ihnen zeigt, bei uns ist das nicht so, bei uns nehmen wir uns Zeit für euch, ihr seid wichtig, bei uns kann man auch mal Spaß bei der Arbeit haben. In den meisten Instituten ist es ja tatsächlich so, aber es redet eben niemand drüber. Das ist das Problem. Und das versuchen wir natürlich durch Social Media zu unterstützen. Tu Gutes und rede darüber.
Und finde auch das, was das Publikum interessiert am Ende. Ne? Also was ist denn das, was interessiert die MT auf Social Media? Können Sie das sagen? Die sind ja wahrscheinlich alle sehr unterschiedlich.
Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man auch arbeitet letztlich. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Kunden, der eben sehr viel über CT publiziert, also sehr viele Inhalte über CT. Und da veröffentlichen wir tatsächlich sehr viel fachlichen Inhalt, also typische Fragestellungen, die immer wieder im CT auftauchen, wie man das lösen kann, Probleme, die immer wieder passieren. Und wir geben im Prinzip direkt Lösungen dazu. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dann weitergehend auf eine Online-Plattform zu gehen und sich dort weiter zu informieren. Aber es gibt in jedem dieser Beiträge schon quasi einen Mini-Mehrwert, den man mitnehmen kann. Und das führt letztlich auch dazu, dass viele Menschen weiter folgen. Und das auch in gewisser Weise eine kleine Fortbildungsmaßnahme in Mini-Häppchen darstellt. Also es ist immer so ein bisschen zwischendurch, zwischen Tür und Angel. Es ist halt ja konsumierbar aufbereitet.
Soll es hauptsächlich unterhaltsam sein oder dieses Thema, was Sie eben schon angesprochen haben, Weiterbildung, also auch Bildungsinhalte ein Stück weit, seriöse Inhalte, hat das da einen Raum oder geht's hauptsächlich um den Spaß?
Nein, tatsächlich, es muss immer beides. Es muss eine gute Mischung sein. Das ist immer abhängig davon, welche Ziele ich verfolge. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, sollte die Fachlichkeit eigentlich im Vordergrund stehen, gerade wenn ich eben für MT-Publikum publiziere oder auch für Patienten. Natürlich haben die andere Fragen und andere Fragestellungen, Herausforderungen, aber trotzdem sollte es fachlich sein, im Vordergrund stehen. Aber es sollte eben so aufbereitet sein, dass es konsumierbar. Also es darf nicht zu viel Information in einen Beitrag gepackt werden. Das ist auch eine ganz wichtige Regel, die man beachten sollte, dass man wirklich sich überlegt, was ist jetzt die Botschaft dieses einen Posts oder dieses Reels, was ich veröffentliche. Und dabei bleibt es dann auch. Und wenn es eine weitere Botschaft gibt, dann gibt es eben einen weiteren Post. Also, dass man wirklich das gut erfassen kann. Und natürlich darf dabei auch mal was Spaßiges passieren, ne? Unterhaltung, Entertainment liebt ja jeder. Also, das ist ja auch der Grund, warum viele Leute Social Media nutzen. Also, einfach um zwischendurch mal schnell sich die Zeit zu vertreiben, wie auch immer. Und die Kommunikation, die geht ja immer weiter in Richtung Social Media. Das ist auch so eine Sache, die sich über die Generation hinweg entwickelt hat. Früher hat man eben mehr in diesem 1:1 miteinander kommuniziert und heute geht es eben sehr stark über diese digitale Schiene. Und Social Media ist für mich wirklich mittlerweile Kommunikationskanal Nummer 1.
Über was für Kanäle sprechen wir denn? Also wir waren jetzt viel bei Instagram. Welche Rolle spielen andere Kanäle? Also Facebook gibt's immer noch, es gibt TikTok, es gibt LinkedIn vielleicht. Was sind da für Unterschiede? Ich habe bestimmt auch welche vergessen. Welche bespielen Sie und was für welche Zielgruppen?
Ja, also grundsätzlich alle Kanäle. Also je nachdem, in welcher Altersgruppe ich mich auch befinde, muss ich auch Rücksicht nehmen darauf, welchen Kanal ich bespiele. Also Sie haben gerade TikTok erwähnt. TikTok würde ich eher so für die jüngere Generation verwenden, um die zu erreichen. Und alles, was so im mittleren Alterssegment liegt, würde ich Instagram und Facebook nutzen. Und wenn es um sehr fachliche Themen geht, Recruiting und so weiter, da ist dann zum Beispiel LinkedIn. Das ist ja auch mit meinem Hauptkanal, aber eher so im Thema B2B oder wenn ich Entscheider wirklich erreichen möchte, dann ist eben LinkedIn die Plattform der Wahl. Möchte ich eben wirklich MTR oder Patienten entsprechen, gehe ich eher auf Instagram. Das sind so erstmal grundsätzlich die Voraussetzungen. Dann sind ja die Plattformen inhaltlich oder auch von den Tools her nochmal ein bisschen unterscheiden die sich. Also die meisten neueren Plattformen wie TikTok oder beispielsweise auch Instagram, die sind ja sehr videoaffin oder auch YouTube beispielsweise. Und LinkedIn liebt halt mehr dieses Text-Bild-Medium und lebt auch davon. Facebook auch noch so ein bisschen. Da sind auch so ein bisschen noch die ältere Generation unterwegs. Genau, also das muss man sich alles im Vorfeld überlegen. Also wen möchte ich erreichen, mit welchen Themen und ja, wo befindet sich eigentlich meine Zielgruppe? Ansonsten kann ich noch so gute Beiträge posten. Ich erreiche meine Zielgruppe dann eben nicht.
Das klingt sehr aufwendig im Moment. Also Sie haben verschiedene Zielgruppen, Sie haben verschiedene Kanäle. Das muss alles entsprechend angepasst sein, dass auf dem richtigen Kanal mit den richtigen Inhalten die richtige Zielgruppe erreicht wird. Wie viel Arbeit muss man da reinschieben? Also auch wie viele Posts sind nötig in der Woche, um da tatsächlich was aufzubauen? Und wie viel Arbeit, schätzen Sie, in Zeit stecken Sie da rein?
Ja, oh, das ist auch sehr unterschiedlich, ob ich jetzt Videos drehe oder ob ich nur Text-Bild-Posts veröffentliche. Aber man sollte schon, wenn Sie jetzt von einer Frequenz sprechen, mindestens 2 Beiträge pro Woche einplanen. Das ist auch das absolute Minimum. Alles darunter ist so ein niedriges Grundrauschen, was eben kaum noch wahrgenommen wird. Das ist ja immer das Thema, man weiß ja nie, wann man seine Zielgruppe erreicht. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwo eine Kontinuität da reinbekomme. Genau, und vom zeitlichen Aufwand her, ich kann einfache Posts erstellen, die vielleicht so ein bisschen für Entertainment sorgen, aber inhaltlich vielleicht nicht so viel Substanz enthalten. Das geht relativ schnell. Wenn ich aber wirklich hergehe und eine Zielgruppenrecherche umsetze, in meinem Fall ist es jetzt so, ich kenne meine Zielgruppe natürlich sehr gut, deshalb muss ich da nicht so viel recherchieren. Aber wenn man jetzt andere Themen erarbeiten möchte, dann muss man natürlich auch die Recherche mit einplanen. Dann kann das auch schon mal so ein ganzer Tag für so einen Wochen-Content draufgehen. Das ist nichts, was man so nebenbei machen sollte. Würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Also gerade wenn Institute auch starten wollen, bin ich der Meinung, müssen sie sich dafür professionelle Unterstützung mit ins Boot holen. Also das kann keine MTR nebenbei leisten.
Das ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis, wenn jetzt Menschen das hören und sagen, wir würden das gerne bei uns auch etablieren. Das ist nichts, was man nebenbei macht und man muss es ernst nehmen, damit es wirklich was wird. Ne? Also nicht einfach nur so von wegen, ach ja, du kannst ja mal auf die Schnelle so ein paar Posts machen, dann wird es nichts, oder?
Ja, das ist tatsächlich auch der Anspruch, den viele manchmal haben am Anfang, weil einfach, man geht da ja auch völlig, ich will jetzt nicht sagen naiv ran, unvoreingenommen schon, aber man kennt Social Media eben häufig aus dem privaten Bereich. Und ich kann es nicht so genau fassen, aber ich glaube, es wird sehr stark unterschätzt, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn man es richtig macht. Natürlich kann man immer irgendwo irgendwas posten. Die Frage ist, welchen Impact hat das am Ende für das Unternehmen oder für das Institut? Ne? Dass, wenn man einen Einfluss oder einen Impact schaffen möchte für sein Unternehmen, der auch das Ziel erreicht, was ich mir gesetzt habe, dann ist es halt schon zeitaufwendig aus den eben genannten Gründen. Ne? Die Recherche muss umgesetzt werden. Ich muss immer gucken, wo geht gerade der Trend auch vielleicht so ein bisschen hin? Wo befindet sich meine Zielgruppe? Dann gibt's wieder neue Kanäle, die aufgemacht werden. Ja, ist der Content, den ich gerade veröffentliche, überhaupt noch spannend oder sind gerade andere Themen aktuell? Man muss sich ständig updaten, man muss ständig recherchieren, man muss ständig im Kontakt auch irgendwo mit der Zielgruppe bleiben, um auch Themen zu adressieren, die auch irgendwen da draußen interessieren. Das ist ganz schwierig, wenn man das wirklich nebenbei machen möchte. Eigentlich fast nicht möglich.
Wie funktioniert der Kontakt mit der Zielgruppe? Also Sie haben es ja eben schon gesagt, es geht nicht nur darum, Content zu erstellen und etwas rauszusenden, im Gegensatz eben zu den konventionellen Medien, Fernsehen, Radio, die senden erstmal nur, sondern es kommt ja auch was zurück. Wie viel Aufwand ist das auch, dieses Community-Management in dem Moment?
Oh, je höher die Reichweite, desto höher natürlich auch der Aufwand, was das Community-Management angeht. Und das unterscheidet sich tatsächlich auch wieder so ein bisschen auf den Plattformen. Ich weiß, dass auf Instagram und TikTok da wenig inhaltlich kommuniziert wird in den Kommentaren. Es gibt schon auch Kommentare, aber die sind halt meistens nicht so umfangreich. Erwartet dort auch meistens niemand. Auf LinkedIn ist es schon eher so, dass es schon vorausgesetzt wird, wenn man einen Beitrag kommentiert, dass dann auch eine Antwort kommt und nicht nur, oh, schön, danke, sondern schon ein bisschen mit Substanz das Ganze. Ne? Ja, das kann schon sehr aufwendig werden, je nachdem, wie viele Kommentare man so zu einem Beitrag erhält, wie viele Reaktionen da so kommen. Definitiv, also da kann man auch noch mal einige Stunden für einplanen.
Ist das so eine Art der Vernetzung, wo man sagt, wenn wir über den Job reden, ist es ja vielleicht auch wichtig, es aus der digitalen Welt in die Realität zu überführen, sage ich mal. Hat das Substanz, also gerade auf LinkedIn, oder ist das so eine eigene kleine Welt, wo man im digitalen Raum bleibt und sich ja da auch aufhält und da bleibt es dann dabei?
Ja, auch sehr tatsächlich. Und ich empfehle tatsächlich auch immer, dass Social Media für sich allein nicht stehen kann. Also das ist ein Standbein von vielen, wenn man jetzt über das Thema Sichtbarkeit spricht. Also jemand, der wirklich nur digital unterwegs ist, wird nicht viel Erfolg haben, auch nicht mit dem digitalen Business auf Social Media, sondern man braucht auch diese Nahbarkeit und die erzielt man letztlich nur wirklich im persönlichen 1:1 oder auch wenn man sich auf Kongressen bewegt oder zu den Menschen geht. Und letzten Endes ist es ja so, dass viele Menschen konsumieren Social Media, nur sehr wenige sind aktiv und posten etwas. Aber es wird halt von denjenigen, die konsumieren, wahrgenommen, bewusst und teilweise auch unterbewusst. Und daraus entstehen tatsächlich im echten Leben auch oft Gespräche. Oder wenn man auf dem Kongress an jemanden vorbeiläuft, wird man irgendwann auch tatsächlich angesprochen, wiedererkannt. Das hat schon positive Auswirkungen auf alles eigentlich, auf die berufliche Weiterentwicklung als auch auf die Persönlichkeit. Ich sehe Social Media auch immer so ein bisschen als Sprungbrett für Menschen, die vielleicht nicht so extrovertiert sind. Also ich zum Beispiel bin total introvertiert eigentlich in diese Welt geschubst worden. Und also ich habe das tatsächlich als Chance gesehen. Damals zu Corona-Zeiten habe ich ja gestartet damit, einfach aus einer Laune heraus. Und habe gesehen, dass das ganz gut ankommt. Und dadurch einfach bin ich motiviert geworden, weiterzumachen und habe festgestellt, das tut mir auch gut, dieser Zuspruch in gewisser Weise. Und das hat natürlich auch danach abgefärbt auf persönliche Kontakte, die man danach gepflegt hat. Also das wurde wahrgenommen, man wurde darauf angesprochen und das finde ich halt auch super spannend. Man kann das auch verbinden und je enger dieser Austausch dann auch im 1:1 stattfindet, desto besser wird auch die Anhängerschaft digital dann wieder. Also man schafft sich quasi so eine eigene kleine Fanwelt, die einem dann wirklich folgt. Nicht nur digital, sondern überall, wo man auftaucht.
Sehr, sehr spannend. Was gibt's für Fehler, die man machen kann und die man unbedingt vermeiden sollte?
Spannende Frage. Es gibt eigentlich keine Fehler, finde ich. Also man, alles, was man tut, tut man ja aus der eigenen Überzeugung heraus und wenn man glaubt, damit etwas Positives zu bewirken. Also wenn man jetzt wirklich von Fehlern spricht auf Social Media, man kann einfach nur testen, schauen, was kommt gut an, was funktioniert gut und mit Sicherheit tut man da auch mal in ein Fettnäpfchen treten, ist mir auch schon passiert, ja, dann ist es halt so, das passiert aber auch im echten Leben. Das Problem auf Social Media ist natürlich, dass sich das entsprechend potenziert. Damit muss man natürlich umgehen können, aber das ist auch etwas, das kann man lernen. Wenn man das nicht kann, dann ist Social Media definitiv nicht das richtige Medium. Ja, aber es ist tatsächlich immer so, dass wenn ich mit Menschen in Kontakt trete, das ist ja auch ganz unabhängig davon, ob ich jetzt das in der digitalen Welt mache oder im persönlichen Kontakt, es kann mir immer passieren, dass ich irgendwo was Falsches sage oder irgendwen damit auf die Füße trete, dass ich irgendwo anecke. Aber wenn ich dieses Risiko nicht eingehen möchte, dann finde ich persönlich, ist es die Kommunikation gar nicht wirklich wert. Wenn ich wirklich immer nur People-Pleasing betreibe, immer nur das sage, was andere sich wünschen, dass ich das sage, dann gibt es ja auch keinerlei Reibung mehr, keinerlei andere Perspektiven, sondern alle glauben nur noch dasselbe und alle sind oder tun so, als würden sie dasselbe glauben. Und dann gibt es auch keine Weiterentwicklung mehr. Ne? Also das finde, da muss man irgendwo für sich natürlich den Mittelweg finden. Man muss nicht immer mit polarisierenden Themen um die Ecke kommen und irgendwo anecken. Aber man darf das auch mal. Man darf auch mal sagen, was man denkt. Man darf auch mal sagen, wenn man enttäuscht ist über eine bestimmte Sache. Und das führt ja letztlich auch dazu, dass es irgendwo einen Impact hat. Also oft kommen dann Reaktionen, es entstehen Gespräche daraus, manchmal ändert es sogar was an der Denkweise meiner Leser. Ja? Also wenn ich irgendwas auslöse damit, dann ist genau das, was ich erreichen möchte, tatsächlich auch erreicht. Ne? Also das ist ja mein Ziel. Ich poste nicht, um zu posten und um mich darzustellen, sondern ich möchte in der Regel damit irgendwas bewirken bei meinen Lesern. Ja, das kann ich eben nicht, wenn ich irgendwie immer nur alles nett rede.
Jetzt ist es ja oft so, also ich sehe das bei Facebook manchmal, wenn man da in die Kommentare von irgendeinem beliebigen Thema reinguckt, der Umgangston ist, naja, gelinde gesagt, ruppig. Also es ist der Unterschied zwischen, ich sage etwas Kontroverses in der Öffentlichkeit und jemand widerspricht mir, ist ja einmal, man sieht sich gegenseitig, die Leute trauen sich in der Anonymität des Internets ja auch wirklich fiese Sachen zu sagen, also wirklich auch ne, Menschen anzugreifen, Menschen zu beleidigen für ihre Meinung, auch dann unter der Anonymität. Man weiß manchmal gar nicht mehr, ob da echte Menschen dahinter stecken oder ob das jetzt KI-Bots sind und so weiter und so weiter. Wie geht man denn damit um? Also das ist ja, People-Pleasing ist die eine Seite quasi des Spektrums, aber wirklich ein hässlicher, fieser Umgangston, den wir im wirklich echten Leben vielleicht so gar nicht verwenden würden, ist die andere Seite. Wie geht man damit um?
Ja, tatsächlich, was ich persönlich mache, da bin ich auch sehr rigoros. Also wenn es wirklich unter die Gürtellinie geht, zum Glück habe ich sowas noch nicht erlebt, auf LinkedIn zumindest nicht, auf Instagram auch nicht, auf Facebook weiß ich, dass da manchmal das in die Richtung geht. Aber ich bin da rigoros und würde dann solchen Menschen auch entfolgen, sie gegebenenfalls auch blockieren, sodass man sich halt seine eigene kleine Community so ein bisschen aufbaut, dass man einen gewissen geschützten Rahmen hat. Natürlich verteilt der Algorithmus, wenn ein Post gut funktioniert, auch darüber hinaus die Beiträge. Ne, das ist ja auch das Ziel letztlich. Aber ja, ich kann das schon so ein bisschen steuern und Einfluss nehmen und das würde ich dann auch ganz rigoros machen. Also wenn da wirklich negative Dinge kommen, das kann immer passieren, dann kann man solchen Personen auch einfach blockieren, entfolgen und fertig.
Wann ist es ein Fall für die Staatsanwaltschaft? Also auch das kommt ja vor, dass da tatsächlich, gerade wenn es um Bedrohungen zum Beispiel geht, Straftatsbestände sind. Kann man das im digitalen Raum klären, so wie Sie es jetzt gesagt haben, entfolgen und dann sind die weg? Oder ist es dann auch manchmal so, dass man das anzeigen muss?
Also ich habe diese Erfahrung zum Glück noch nicht machen müssen. Aber ich denke, das würde ich schon zur Anzeige bringen. Ja, klar, auf jeden Fall. Und das kann ja auch verfolgt werden. Natürlich gibt es da auch gewisse Grenzen, aber ich glaube, dass die Polizei da schon ihre Möglichkeiten hat, das nachzuverfolgen. Ja.
Wo wir bei Fehlern waren gerade, glauben Sie, es ist ein Fehler, in Social Media nicht stattzufinden? Also kickt man sich da irgendwie beruflich ins Aus? Muss man das inzwischen oder ist es auch in Ordnung, wenn man sagt, es ist nicht so meins?
Auch das hängt wieder stark von den persönlichen Zielen ab, ne? Wenn ich jetzt mich in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln möchte, einen neuen Job suche oder was auch immer, dann finde ich es schon einen Fehler, nicht auf Social Media unterwegs zu sein. Wenn ich aber sage, nein, ist alles super so, wie es ist. Ich bin glücklich mit dem, was ich tue, aber die meisten Menschen sind das tatsächlich nicht. Die wollen immer irgendwas ändern und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ich finde einfach dieser Austausch hilft auch sehr im Alltag, also im Alltag einer Radiologie beispielsweise, dass man einfach mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut und guckt, wie machen das denn die anderen? Ne? Wir haben jetzt folgendes Problem immer und immer wieder, wie machen das die anderen? Und wenn man über Social Media in diesen Austausch kommt, in dem man normalerweise nicht kommen würde, weil man ist ja immer in seinem eigenen Universum unterwegs, wenn man eben nicht digital unterwegs ist, ja, dann würde ich sagen, ist auch angebracht, Social Media unbedingt zu nutzen. Ja, es hilft einem einfach in vielen Alltagsfragen, Learnings, Fehler, die andere schon begangen haben, die man ja nicht nochmal machen muss, wenn man eben wirklich nur in einer kleinen Abteilung irgendwo sitzt, wo wenig Weiterentwicklung möglich ist, warum auch immer, die Gründe sind da ja auch vielfältig, dann hat man zumindest über Social Media die Möglichkeit, sich da zu informieren.
Jetzt ist unser Podcast ja auch einer, der sich konkret an jüngere MTs richtet, also die, die jetzt so am Anfang ihres Berufslebens stehen, die natürlich in so einer Social-Media-Welt auch schon leben und zwar auch schon im Grunde ihr ganzes Leben lang leben. Was würden Sie denen gerne mit auf den Weg geben, wenn es jetzt wirklich darum geht, Social Media auch in einem beruflichen Kontext zu nutzen und eben nicht nur für die Freunde, für den Spaß und für das, was man privat damit so tut?
Ja, ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, dass Sie sich, also wenn es jetzt darum geht, die Berufswahl zu treffen, dass Sie sich im Vorfeld natürlich über den Beruf informieren und viele Praxen machen das ja mittlerweile auch, dass sie viel Input aus der Praxis zeigen, aus dem Alltag. Da kann man sich auch schon ein ganz gutes Bild darüber machen, wie ist das Team so, möchte ich da arbeiten oder ist es eher so nicht so mein Fall. Natürlich darüber auch Kontakte knüpfen, das ist auch ganz wichtig und ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn es darum geht, sich zu bewerben oder ne, wenn man jetzt eine Ausbildungsstelle sucht oder ähnliches. Ich habe das zum Beispiel auch meinem Sohn schon empfohlen. Der ist jetzt 19, der steht jetzt kurz vorm Abitur. Habe ich gesagt, leg dir ein Profil an bei LinkedIn, pfleg das vernünftig, nutze ein vernünftiges Foto, erzähl auch ein bisschen was über dich, einfach um später es auch einfacher zu haben, potenzielle Arbeitgeber anzusprechen, Ausbildungsstellen und so weiter, dass die sich schon mal ein Bild machen können, denn man kann sich ja auch digital einen sehr guten Lebenslauf schon erarbeiten. Wenn man es geschafft hat, während der Schulzeit das ein oder andere Praktikum zu absolvieren, kann man das dort auch sehr schön publizieren oder was auch immer man verwenden kann später für die Bewerbung. Das unterstützt auf jeden Fall den Fortgang später bei der Bewerbung.
Ja, vielen lieben Dank, Frau Fink, für all diese Tipps und Informationen rund um das Thema Social Media. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis angekommen. Wenn Ihnen unsere Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl, damit Sie in Zukunft keine weitere Folge mehr verpassen. Und wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns am besten. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de.